Oldenburg, da flackert ein Licht. Ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür. Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé. Hörst du die Stimmen? Sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio.
Hallo und eine wunderschöne gute Nacht. Mein Name ist Jack Nighthawk und ich begrüße Sie herzlich zum Spooktober-Tag Nummer 3. Wie die Zeit vergeht. Ist es nicht eine herrliche Nacht? Ich selber bevorzuge ja Blitze, Gewitter und Regen, aber das ist nur meine kleine Ansicht. Wie steht's bei dir? Unserer heutigen Geschichte geht eine kleine Geschichte voraus. Und zwar wie Jörg zu dem Buch von Helmut Meinken, Mörder, Henker, Spökenkrams gekommen ist. Er wollte ja schon lange einige Geschichten dort herausnehmen, aber er hat das Buch nie gefunden. Er hat überall gesucht. Im Internet, überall war das Buch vergriffen. Und eines Morgens fährt er zur Bank, um etwas Cash zu holen. Und vor der Bank steht eine Sitzbank. Auf dieser Sitzbank war ein aufgerissener Karton. Und ganz oben auf lag das Buch Mörder, Henker, Spökenkrams. Da sagt noch einer, es gibt nur Zufälle. Mit der heutigen Geschichte bricht Ilka das Genre etwas, denn es geht um True Crime aus Ghost Friesland, Ammerland, Oldenburg und dem Oldenburger Umland. Sogar Berlin findet dort, glaube ich, einmal Erwähnung. Vielen Dank nochmal an Herrn Meinken, dass wir diese Geschichte nutzen durften. Aber bevor es zu der Geschichte Godensholt in Aufruhr, die Leiche im Moorgraben geht und ich mich verabschiede, kommt vorher noch
die Todeswort des Tages.
Ihr wolltet doch immer schon mal wissen, wie Jack und Josie ums Leben gekommen sind. Hier ein paar wahre Beispiele, die sich genau so zugetragen haben. Nur die Orte, Namen und Daten haben wir geändert.
Josie steckt fest. Josie gehörte einer Gruppe von Höhlenkletterern an, die durch die unterirdischen Gänge einer beliebten Höhle in Oldenburg krochen. Irgendwann bog sie auf eigene Faust ab und zwängte sich durch einen abwärts führenden Gang. Gerade einmal 45 x 25 cm breit, der sich als Sackgasse entpuppte. Als sie jedoch zurück wollte, merkte sie, dass sie feststeckte. Josies Freunde scheiterten bei dem Versuch, sie herauszuholen. Und auch die 50-köpfige Rettungsmannschaft konnte ihr nicht helfen. Sie saßen 38 Meter unter der Erde fest. Nach 28 Stunden verlor Josie das Bewusstsein. Am Ende konnten die Retter nichts mehr für sie tun. Ihre Leiche wurde nie geborgen und die Höhle für immer versiegelt.
Mörderhenker Spökenkram von Helmut Meinken. Godesholt in Aufruhr. Die Leiche im Moorgraben. Es war früher Morgen an einem Donnerstag, als der Lehrer Barkenhoff in Godesholt aufgeregt durch seine Wohnung lief. Sofort nachdem er aufgestanden war, fiel ihm auf, dass etwas nicht stimmte. Dass jemand in der Wohnung gewesen war. Schnell war die ganze Familie wach und stand vor einer Kommode, die aufgebrochen war. »Eine Rolle Leinen ist verschwunden«, stellte seine Frau Anna sofort fest. Es war der 20. Februar 1884. Sofort lief Barkenhoff zu seinen Nachbarn und bat ihn, die Polizei in Apen zu informieren. Es dauerte gar nicht lange, da kam auch schon Gendarm Hese in Godesholt mit seinem Fahrrad an, betrachtete den Schaden und begann umgehend mit der Suche nach Spuren. »Wenn der Einbrechermann nicht schon längst auf und davon ist, Richtung Bahnhof in Godesholt, der ist bestimmt getürmt.« So hieß es unter den Godesholtern, die jetzt genau verfolgten, wie Gendarme Hese vorging. Es war den wenigen Einwohnern natürlich nicht verborgen geblieben, was passiert war. Und einige hatte die Neugier zum Tatort getrieben. Inzwischen war auch Wachtmeister Meier eingetroffen und zusammen mit ein paar weiteren Männern wurde ein Suchtrupp gebildet. Ungefähr um 11 Uhr ging die Verfolgung los. Die Männer waren noch gar nicht weit gekommen. Da geschah das Unglaubliche. Da liegt was! Und sofort sahen alle auf die andere Seite des am Wege entlanglaufenden Moorgrabens. Schockiert entdeckten sie in den Graben mit dem Gesicht nach unten im Wasser liegend die Leiche eines Mannes. Er war am Kopf schwer verletzt, wie es schien, und offensichtlich auch beraubt worden. So hatte man sich die Suche nach dem Einbrecher nicht vorgestellt. Wer war der Mann, den man gefunden hatte? Nachdem die Männer es mit nassen Hosen geschafft hatten, ans andere Ufer zu kommen, zogen sie die Leiche aus dem Wasser und drehten sie um. Allen war sofort klar, das ist doch Gerhard Stienken, denn er handelte in Godesholt mit Speck und Schinken und hatte es damit zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht. Und nun hatte man ihn nur rund 400 Meter von seinem Haus entfernt tot gefunden. Die Familie Stienken hatte in Oldenburg Tradition, denn die Stienkens hatten einen gepflegten Bauernhof in Osternburg. Von diesem alten Bauernhof im Drielacker Moor stammte auch der 1821 geborene Gerhard, der nun zum Mordopfer geworden war. Er selbst hatte früher in Oldenburg ein Bierlager, wanderte in jungen Jahren nach Amerika aus, kehrte aber nach einiger Zeit zurück und fing hier mit seinem Handel an. Er hatte 4 Kinder. Die kräftigsten packten die Leiche und brachten sie zur Wohnung der Stienkens. Noch an diesem Fundtag wurde sie ärztlich untersucht und dabei auch geöffnet. Die äußeren Verletzungen konnten nicht zum Tode geführt haben, erklärte der Mediziner, der extra von Oldenburg gekommen war, den beiden Polizisten. Auch war der Ermordete zur Tatzeit nicht im betrunkenen Zustand gewesen. Entweder, so wurde konstatiert, hat der Täter den Ermordeten mit Hilfe eines Medikaments zuerst betäubt und dann in den Graben geworfen, oder das Opfer wurde in das Wasser gestoßen und so lange mit dem Kopf unter Wasser gehalten, bis der Tod eintrat, was sich am Ende als richtig erweisen sollte. Und stolz berichtete Gendarm Hese von seinem Spürsinn, den er endlich einmal zeigen konnte. »Ich habe da draußen am Graben die Fußspuren genau untersucht. Gerhard Stienken ist eindeutig vor seinen Angreifer über den Graben gesprungen, wollte wohl auf der anderen Seite entkommen. Wahrscheinlich war sein Satz zu kurz und er ist ins Wasser gefallen.« Und nach einer kurzen Pause ergänzte er, »Oder sein Verfolger hat ihn hineingestoßen. Jedenfalls muss er dann mit den im Wasser liegenden Opfer leichtes Spiel gehabt haben.« In Godesholt kursierten natürlich die Spekulationen. War das eine Aufregung? Erst die Entdeckung des Einbruchs und dann der Fund der Leiche. Gerhard Stienken sei sicher nach seinem Geschäft in Oldenburg mit dem Zug zurückgekommen und habe sich dann von Ocholt aus zu Fuß nach Godesholt auf den Heimweg gemacht. Und sicher habe er in Oldenburg eine große Summe Geld bei seinem Handel kassiert. Das war alles schnell aufgeklärt, denn die Familie wusste einiges den Gendarmen zu erzählen und anderes fand man in seinem Notizbuch, das Wachtmeister Meier in der Nähe der Leiche entdeckt hatte. Gerhard Stienken war am Mittwoch in Oldenburg gewesen, um Speck und Schweinefleisch abzuliefern. Wo er die Nacht verbracht hat, ließ sich nicht so schnell feststellen, vielleicht bei Verwandten, wie er es sonst auch schon gemacht hatte. Die Nacht auf Donnerstag war er jedenfalls beim Gastwirt Deutz am Bahnhof gewesen. An diesem Tag ist er dann morgens mit dem ersten Zug um 8.30 Uhr nach Ocholt gefahren. Dort ist er ausgestiegen und wie vermutet zu Fuß zu seiner Wohnung gegangen. Am helllichten Tag. Allerdings auf einen sehr einsamen Weg. Bereits einen Tag später wurde Optimismus verbreitet und einer wusste es vom anderen, dass man dem Täter auf der Spur sei. Gendarm Hese nahm an, dass der Mord und der Einbruch unmittelbar miteinander in Verbindung stehen müssen. Und da lag er sicherlich nicht schlecht. Er und der Wachtmeister Meier fanden im Ort einiges heraus. Einige hatten einen Mann gesehen, der sich am Donnerstag sehr auffällig verhalten hatte. Einer glaubte ihn auch erkannt zu haben, Harm Junker aus Remels. Er war im März vorigen Jahres bei seinem Bruder in Godeshold für eine Zeit gewesen. Darum war er auch nicht ganz unbekannt im Ort. Sollte dieser verhasste Übeltäter nach 10 Jahren wieder gemordet haben? Junker war bereits damals am 10. März 1874 vom Schwurgericht Aurich wegen Totschlags zu einer Zuchthausstrafe von 12 Jahren verurteilt worden. Er hatte seine Braut getötet, war aber wegen guter Führung nach 9 Jahren vorzeitig aus dem Zuchthaus in Celle entlassen worden. Schon am Freitag, also dem 21. Februar, machten diese Nachrichten wie ein Lauffeuer in Godeshold und in der ganzen Gegend die Runde. Ein des Raubmordes verdächtigter Mann sei gefangen und verhaftet worden. Und Anfang der nächsten Woche konnte man es auch schwarz auf weiß in der Zeitung lesen. Als der Name Harm Junker fiel, war es für alle sofort besiegelt. Wer schon einmal wegen Mordes im Zuchthaus gesessen hat, der wird auch jetzt schuldig sein, wenn es zunächst auch nur ein Verdacht war. Für die meisten war das Urteil schon gefällt. Nach der Verhaftung hatte Junker den Mord zunächst eine ganze Zeit abgestritten. Obwohl man bei ihm einen größeren Geldbetrag gefunden hatte, den er nicht erklären konnte. Stehnken hatte eine ansehnliche Summe bei sich gehabt. 350 bis 400 Mark müssen es gewesen sein. Außerdem war seine Uhr verschwunden. Bei den wiederholten Verhören konnte man Junker einiges vorhalten. Denn in kürzester Zeit waren eine ganze Reihe Zeugen aufgespürt worden. Er hatte anscheinend sein Opfer seit Tagen verfolgt, war bereits am Dienstag, also einen Tag vor Stehnken, nach Oldenburg gefahren, wohl wissend, dass sein Opfer nachkommen würde. Erzählt hatte er Bekannten, er würde nach Celle fahren. Aber noch am Dienstagabend wurde er in Oldenburg auf dem Bahnhof gesehen. Am Morddonnerstag ist Junker dann noch in Hengstforde, nicht weit entfernt von Godeshold, beim Gastwirt Gerken gewesen. Er hatte sich dort als Pferdehändler ausgegeben und seine nassen Kleider getrocknet. Das gab natürlich im Gasthaus zu vielen Fragen Anlass. So kam ein Märchen zum anderen. Und am Ende hatte er sich total in Widersprüche verstrickt. Nach dieser Anzeige von Gerken gab es keinen Zweifel mehr. Schon am Sonnabend wurde Junker nach Oldenburg überführt, wo er dann später weich wurde und ein umfassendes Geständnis ablegte. Den Entschluss, den Händler Stehnken zu überfallen, und darauf bestand er aber weiterhin, sei spontan gewesen, als er ihn an dem frühen Morgen in Ocholt gesehen habe. Mitte Juni 1884 begann bereits im Oldenburger Schwurgericht die Verhandlung gegen Junker wegen Mordes. Es ging alles sehr schnell, denn die zahlreichen Zeugen waren schon in der Voruntersuchung gehört worden und das eindeutige Geständnis des Angeklagten mit allen Details lag dem Gericht vor. Der Staatsanwalt plädierte auf Verurteilung wegen Raubmordes. Und so geschah es dann auch. Der Angeklagte Junker wurde zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Er nahm das Urteil ruhig und gefasst entgegen. Über 40 Jahre waren seit der letzten Hinrichtung im Großherzogtum Oldenburg vergangen. Seit damals, als 1842 in Friseute der Scharfrichter noch mit dem Schwert zugeschlagen hatte. Damals geschah das vor einer großen Öffentlichkeit. Inzwischen hatten sich die Zeiten geändert. Eine Guillotine sollte leihweise aus Hannover herbeigeschafft werden und eine Öffentlichkeit wurde auch nicht mehr zugelassen. Am 17. Juli 1884 sollte nun der wegen Mordes zum Tode verurteilte Harm E. Junker, geboren am 18. Juli 1846 in Remels, um 6 Uhr auf den Hof des Oldenburger Gefängnisses vom Scharfrichter Krautz aus Berlin mit dem Pfeilbeil enthauptet werden. Es sollte, wie die spätere Zeit zeigen würde, die letzte Hinrichtung, die mit der Guillotine vollstreckt wurde, in der Stadt Oldenburg gewesen sein. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Anfang Juli 1884 kam der Scharfrichter Julius Krauss aus Berlin noch einmal, um die Örtlichkeit der Hinrichtung gewissenhaft zu besichtigen. Fehler durften ihm nicht passieren. Krauss hatte zwar bereits eine ganze Reihe Verurteilter hingerichtet, diese Hinrichtung sollte jedoch die erste sein, die er mit dem Pfeilbeil ausführen musste. Das Honorar des Scharfrichters Krauss für die Vollstreckung des Urteils sollte übrigens 600 Mark betragen, so erfuhr die Öffentlichkeit. Ein Gnadengesuch des Herrn Junker lehnte der Großherzog Nikolaus Friedrich Peter am 8. Juli 1884 ab. 2 Tage vor dem Hinrichtungstermin wurde nachmittags die Guillotine zur Hinrichtung des Raubmörders Junker im Beisein des Scharfrichters Krauss auf den inneren Hof des Gefängnisses beim Landgerichtsgebäudes an der Elisabethstraße in Oldenburg aufgestellt. Die Fallbeilmaschine war in 3 Kisten verpackt, von der Direktion des Zeller Gefängnisses über Hannover nach Oldenburg gebracht worden. Die Vorbereitungen zur Hinrichtung wurden weitestgehend geheim getroffen. Es sollte möglichst außer den unmittelbar Beteiligten niemand Kenntnis über die Details erlangen. Was aber andererseits der damaligen Abschreckungstheorie wohl eher entgegenlief. Einen Tag vor der Hinrichtung konnte man alle Vorbereitungen zum Abschluss bringen. Vermutlich war aber alles recht knapp geworden. Denn man vergaß sogar bis zum Abend hin, aber wohl auch aus der Geheimniskrämerei heraus, den Rechtsanwalt Kranzdöver, den Verteidiger des Verurteilten, Bescheid darüber zu geben, dass das Gnadengesuch vom Großherzog abgelehnt worden war. Als er es dann erfuhr, waren es nur noch wenige Stunden bis zur Hinrichtung am nächsten Morgen. Bei den Oldenburgern war durch die ständige Berichterstattung in der Zeitung eine enorme Spannung aufgebaut worden und sie durften nicht dabei sein. Darum sogen sie alles in sich rein, was sie erfahren konnten. Auch der Scharfrichter, wenn er in der Stadt erschien, wurde genau beäugt. Krauss hatte sich offensichtlich damals in der Öffentlichkeit keiner großen Beliebtheit erfreut. Eine gewisse Effekthascherei soll ihn angehangen haben. Und das hatte wohl viele unangenehm berührt. Dieses Verhalten wurde ihnen vielfach als Reklamesucht zur Last gelegt. Man sah das durch die Tatsache bestätigt, dass er schon kurz nach seinem Eintreffen in Oldenburg bei der Redaktion des hiesigen Blattes erschienen war. Die Spannung führte auch dazu, dass manch einer versuchte, doch noch irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dem Schauspiel beiwohnen zu können. So war es dem Pferdehändler Karl K. gelungen, von dem Scharfrichter die Erlaubnis zur Teilnahme an dem schauerlichen Akt mit der Begründung zu erwirken, dass er als Henkersknecht Hilfe leisten müsse. Sein zweiter Gehilfe wurde der Hundehändler E. Der Pferdehändler Karl war von der Zusage seines Herrn und Meisters so beeindruckt, dass er mit ihm Brüderschaft trank. Karl und Julius, also der Scharfrichter Krauss, waren es dann auch, die gemeinsam nach Hannover fuhren, wo sie die Guillotine in Empfang nahmen, um anschließend mit den in Kisten verpackten Todesgerät wieder nach Oldenburg zu reisen. Als alle Vorbereitungen für die Hinrichtung getroffen waren, tauchte ein hoher Justizbeamter im Gefängnis auf, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Ihm machte es offensichtlich Sorgen, dass Krauss noch nie eine Guillotine genutzt hatte. Nun passierte dem Pferdehändler etwas, was er in keinem Traum hätte erleben wollen. Krauss wollte seine Perfektion demonstrieren. Vollkommen unvermutet und überraschend packte er in Sekundenschnelle das Versuchsobjekt Karl, knebelte ihn, schnallte ihn mit dem Bauch auf das noch senkrecht stehende Brett, kippte dieses und schob ihn dann mit dem Brett im Nu unter das Fallbeil, um den Justizbeamten den Gang der Exekution möglichst realistisch vorzuführen, wurde Karl noch die sogenannte Brille, mit der der Hals eingeklemmt wird, angelegt. Und dann sagte Krautz noch zu allen Übel zu dem Beamten: Jetzt ziehe ich den Stöpsel und das Beil trennt den Kopf vom... Aber er konnte den Satz nicht zu Ende bringen. Denn da schrie Karl schon vor lauter Verzweiflung unter dem Fallbeil: Julius, lieber Julius, guter Herr Krautz, Exzellenz, Herr Exzellenz! Und dann auch lauter, und damit war er wieder beim Sie: Lassen Sie doch bitte den Stöpsel stecken! Karl wurde sofort befreit, aber der Schock saß tief. Er hatte doch irgendwie tatsächlich seinen Kopf verloren. Vor Aufregung soll er nur noch gestottert haben: Na, was wäre denn weiter gewesen? Ich hätte als Leiche da gelegen. Dann hättest du dafür aber deine gerechte Strafe bekommen. Am 17. Juli 1884 sollte es nun ernst werden. Kurz vor 6 Uhr in der Früh hatten sich die für die Hinrichtung zuständigen Justizbeamten und die sogenannten Notabeln sowie 12 ausgewählte Bürger der Stadt im Schwurgerichtssaal des Landesgebäudes versammelt. Danach wurden die Zugänge zum Gerichtsgebäude und zum Gefängnisgebäude vollständig abgesperrt. Und die versammelten Personen konnten in den Innenhof des Gefängnisses treten. In der Mitte des Hofes stand die in schwarzen Laken gehüllte Guillotine und rechts an der Mauer ein weiß gedeckter Tisch. Um diesen Tisch herum hatten sich der Oberstaatsanwalt Hubert und die Landesgerichtsräte Niemöller und von Bödecker aufgestellt. Außerdem waren die am Verfahren beteiligten Personen wie der Verteidiger des Verurteilten und der Landesgerichtsrat Dr. Ritter erschienen. Mit dem Glockenschlag um 6 Uhr gab der Herr Oberstaatsanwalt dem Gefängnisdirektor den Auftrag, den Verurteilten herbeizuführen. Dieser erschien wenig später langsamen Schrittes in Begleitung von Pastor Bultmann aus Osternburg und wurde am Richtertisch dem Beamten gegenübergestellt. Junker war bisher überraschend ruhig geblieben. Er hatte am Abend zuvor noch einen guten Appetit gezeigt und in der letzten Nacht von 11 bis 3 Uhr geschlafen. Aber jetzt sah er niedergeschlagen vor sich hin und konnte sich der Tränen nicht erwehren. Als das Urteil und die höchste Entscheidung des Großherzogs, vom Begnadigungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen, feierlich vom Gerichtsschreiber Dunkhase verlesen wurde und darauf der Geistliche eine tief ergreifende Ansprache an ihn hielt und die Gnade Gottes für seine Seele erflehte. Dann kam der letzte Akt. Der Oberstaatsanwalt übergab den Verurteilten mit den vorgeschriebenen Worten den Scharfrichter. Julius Krautz verband ihm die Augen und führte ihn zum Schafott. Während die Gehilfen die schwarzen Laken von dem furchterregenden Instrument herunterzogen. Harm Junker war auf seinen letzten Gang wieder ruhig wie zuvor. Der Schock darüber, dass es keine Gnade für ihn gegeben hatte, saß wohl zu tief. Er ließ sich, ohne sich zu wehren, fast gleichmütig an das Brett der Guillotine schnallen. Krautz verstand es, ihn im Blitzeschnelle zu entblößen und rasch in die richtige Lage mit dem Gesicht nach unten unter das Fallbeil zu legen, wie er es ja zuvor bei Karl bewiesen hatte. Nach wenigen Sekunden hörte man nur noch dumpf das Herunterfallen des todbringenden Messers. Harm Junker war 38 Jahre alt geworden. Damit auch möglichst viele in der Stadt mitbekamen, dass ein Mörder zu Tode gebracht worden war, läutete während der ganzen Dauer des Aktes eine Glocke vom Lamberti-Kirchturm. Aber die Neugier in der Stadt war ohnehin sehr groß. In der Elisabethstraße und in der Koppelstraße hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, in der Hoffnung, vielleicht doch noch einen Blick zu erhaschen. Mehrere Personen waren sogar in die Bäume geklettert, um der Hinrichtung zuzusehen. Zum Schluss sprach der Geistliche ein Gebet, worauf sich die offizielle Versammlung in feierlicher Stille auflöste. Der Leichnam des Gerichteten wurde sofort in einen einfachen Sarg gelegt und schon kurz darauf auf dem Osternburger Friedhof beigesetzt. Für die Bürger der Stadt gab es jetzt noch die Möglichkeit, sich die todbringende Maschine anzusehen.
Ich Laudenburg, da flackert ein Licht, ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür, Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium. Katrin lauscht aus dem Harzer Wald, dort wispert die Nacht, uralt und kalt. Sagen und Mythen erwachen zum Klang, ein Echo der Geister so tief und so bang. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium. Rätselgeschichten so fein, an düsteren Orten wir laden euch ein. Paranormale Spuren im Wind zeigen, wie nah uns die Geister sind. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium. Für alle verlorenen Seelen gemacht, ein Ort voller Wunder in finsterer Nacht. Wer horcht, der spürt, was unsichtbar weht, ein Zuhause im Dunkeln, das Geistercafé. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.